Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo, wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, heute haben wir einen spannenden Gast da, die Dr. Samantha Volkmann. Sie ist Rechtsanwältin bei M&P Dr. Matzen und Partner. Hallo Samantha und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
Ja, Samantha, bevor wir jetzt reingehen in das Thema und über was ihr macht, was du machst, was deine Themen im Gesundheitswesen sind. Gib uns vielleicht nochmal im Vorfeld einen kleinen Einblick, wer bist du und was sollten unsere Zuhörer von dir wissen, auch außerhalb der Arbeitswelt?
Ja, sehr gerne. Also ich bin 37 Jahre alt, Rechtsanwältin in Hamburg, wo ich auch mit meinem Mann und meinem 2,5-jährigen Sohn und unserer Rhodesian Ridgeback-Hündin lebe. Ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das bietet sich bei uns zum Glück sehr gut an, dass ich direkt an der Außenalster entlang bis in die Stadt fahren kann. Das ist sehr, sehr schön gelegen. Und ja, wir waren jetzt kürzlich erst im Italienurlaub und dann habe ich mir danach überlegt, ob ich nicht vielleicht Italienisch lernen sollte, wenn die Arbeitszeit es natürlich erlaubt. Aber da hätte ich nochmal Lust, meinen Horizont dahingehend zu erweitern.
Ja, spannend. Vor allem dahingehend, dann könntest du ja Brücken bauen zwischen dem italienischen und deutschen Healthcare-Markt. Und,
genau.
Da das Thema vorantreiben und was noch nicht vereinheitlicht ist durch Brüssel, da könntest du dich drum kümmern am Ende. Also hat ja nicht nur einen positiven Effekt, dass du besser Pizza bestellen kannst im Urlaub und dich verständigen, sondern es hat ja tatsächlich auch einen beruflichen Kontext. Wunderbar. Ja, Samantha, wir machen am Anfang immer so ein bisschen noch den Blick. Jetzt haben wir über dich was erfahren, so einen kurzen Einblick bekommen. Bevor wir jetzt tatsächlich reingehen in dieses Thema, was ihr macht, was du machst, vielleicht nochmal so ganz kurz die Geschichte auch zu dir und zu den Themenfeldern. Also du hast ja, bevor du bei Dr. Matzen und Partner angefangen hast, verschiedene andere Stationen gehabt in deinem Berufsleben schon und hast da verschiedene Erfahrungen gesammelt. Was hat dich da aber dann auch dazu bewogen oder gibt es einen bestimmten Anlass, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt für mich der Punkt, dort rüber zu wechseln und dann kommen wir dann gleich dazu, so ein bisschen in den Bereich Healthcare und Pharma zu gehen, der ja nicht ganz einfach ist.
Ja, das kann ich sehr gerne skizzieren. Also es war so, dass im Jahr 2018 bin ich in die Pharmaberatung gegangen. Und Hintergrund des Ganzen war, dass mein Mann und ich, wir hatten ursprünglich den Plan, gemeinsam nach Barcelona auszuwandern und uns dort niederzulassen. Also er ist auch Rechtsanwalt, war dort schon tätig zu dem Zeitpunkt, hat sich dann selbstständig gemacht. Und aufgrund dieser Selbstständigkeit hatten wir uns dann überlegt, dass es vielleicht doch erstmal sinnvoller wäre, wenn ich mir hier in Deutschland erstmal in dem Bereich etwas suche. Und da ich auch im Arzneimittelrecht promoviert habe, bot es sich dann einfach an, nach einem Job in der Pharmaindustrie zu suchen. Und in dieser Pharmaberatung, die auch hier in Hamburg sitzt, habe ich dann im Bereich des Market Access und des Pricing and Reimbursements beraten. Super spannendes Thema. Ich habe mit ganz vielen tollen, ja, also ganz interdisziplinär, mit ganz vielen interdisziplinären Kollegen zusammengearbeitet aus der Gesundheitsökonomie, aus dem Biologiebereich, mit Pharmazeuten, mit Ärzten. Und genau, da haben wir dann Pharmaunternehmen beraten, die dann hier mit in der Regel neuen Arzneimitteln in den deutschen Gesundheitsmarkt eintreten wollten. Und habe aber dann im Jahr 2019, wo dann auch mein Wechsel zu Rechtsanwältin Dr. Matzen und Partner stattfand, mir vorab überlegt, dass mir diese klassische Rechtsberatung doch ein wenig fehlt. Also da hatte ich dann doch so ein bisschen mehr das Juristische vermisst in meiner damaligen Tätigkeit, sodass ich dann zur Kanzlei gekommen bin, um dort dann im Bereich des Medizin- und Wirtschaftsrechts, mit dem ich vorher gar nicht so viele Berührungspunkte hatte, dann dort tätig zu sein.
Vielen Dank für die Skizzierung, und das bringt mich direkt zur nächsten Frage, oder jetzt steigen wir so ein bisschen auch in die Thematik ein, was die Kanzlei macht. Gib uns da mal einen Einblick, für was steht die Kanzlei, welche Schwerpunkte habt ihr auch in der Kanzlei und was ist auch dein Part als Rechtsanwältin dort, gerade auch mit dem Blick, wir sind ja ein Healthcare-Startup-Podcast, gerade auch im Hinblick auf unsere Zielgruppe im Podcast. Was zeichnet eure Kanzlei aus? Was sind eure Themen, die euch besonders umtreiben und bewegen und wo ihr beratet?
Also wir sind zunächst ein Team von 15 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Bereich, wie ich gerade sagte, Medizinrecht und Wirtschaftsrecht. Das bedeutet, dass wir oder daraus haben wir uns drei Kernbereiche gewählt, in denen wir auch beraten. Der eine Bereich ist das Medizin- und Gesundheitsrecht, beispielsweise Vertragsarztrecht oder Vertragszahnarztrecht, Medizinprodukterecht, wozu ich später auch nochmal kommen werde, was ein großer Teil meiner Beratungspraxis umfasst. Dann haben wir den Bereich, ja, M&A, klassisches M&A, das ist branchenunabhängig. Und der dritte Bereich ist auch, ja, die Beratung von Unternehmen in der Krise. Das bleibt ja leider nicht aus. Also so die Sanierung und Insolvenzberatung, auch das ist branchenunabhängig bei uns. Und da wir ja ein Healthcare oder in einem Healthcare-Podcast sind, würde ich mich gerne im Folgenden auch eher auf den Medizin- und Gesundheitsbereich fokussieren. Und da kann ich beispielsweise von meiner Tätigkeit berichten, dass ich im Bereich des M&A Unternehmen, hauptsächlich mittelständische Unternehmen oder auch Startups dabei unterstütze, ja, strategische Finanzinvestoren beispielsweise zu finden, in der Regel ab Gründungsphase, um dann entweder den kompletten Unternehmensverkauf mit zu begleiten oder auch lediglich den, ja, Verkauf von Unternehmensanteilen. Dann gibt es natürlich aber auch Bereiche, wo wir erstmal noch nicht von einem Verkauf sprechen, also wo es einfach noch zu früh ist, um in eine Transaktion, also in ein M&A, klassisches M&A-Modell einzusteigen, sondern dass man erst noch sagt, okay, ein Unternehmen hat jetzt beispielsweise, ein Startup hat jetzt beispielsweise die Produktentwicklung fast beendet und sucht jetzt erstmal Möglichkeiten, ja, mit welcher Rechtsform kann ich denn in den Markt eintreten? Also was ist da sinnvoll? Sollen wir eine GmbH sein oder ist eine GbR sinnvoll? Also auch solche Themen fallen dann in meinen Bereich. Und vielleicht noch ergänzend das Medizinprodukterecht, das ist auch so mein Faible in der Kanzlei. Also da haben wir insbesondere auch aufgrund dieser ganzen, ja, gesetzlichen Regelungen auf EU-Ebene mit der MDR, mit der IVDR, die dann ja auch teilweise im nationalen Recht sich dann auch wiedergespiegelt haben oder auch die Einführung der digitalen Gesundheitsanwendung oder digitalen Pflegeanwendung. Hier haben wir ein sehr großes Geschäftsfeld, ja, entwickelt, als es dann soweit kam. Und in der Hinsicht beraten wir auch im Bereich der, ja, Erstattungsfähigkeit beispielsweise von DIGAs, von DIPAs oder auch, wenn das eher sinnvoller ist für manche Hersteller, tatsächlich erstmal nur als, ja, Medizinprodukt vielleicht im Hilfsmittelbereich erstattet zu werden.
Ein bunter Blumenstrauß von
Total.
Möglichkeiten. Super spannend, ganz, ganz viele Themen. Und deswegen bist du ja auch hier. Deswegen haben wir ja gesagt, wir laden dich auch ein, um mal einen Einblick aus diesem Bereich zu geben, weil wir reden ja hier auch klar mit vielen Startups, mit vielen Teams und Gründern und Gründerinnen. Aber uns ist ja auch wichtig, eben die andere Seite zu transportieren. Und gerade solche Dinge, die du gerade angesprochen hast, egal jetzt in welchem Bereich, es wird ja oftmals auch so ein bisschen vergessen. Also meine Erfahrung ist ja die in der Startup-Beratung oder in der Unterstützung. Du baust an der Lösung und du treibst die voran, aber du
Ja.
vergisst doch manche Themenfelder links und rechts am Ende des Tages, die auch wichtig sind, die aber dich vielleicht jetzt in dem Augenblick deinen Fokus einfach nicht einnehmen. Und dafür seid ihr dann da zu sagen, hier, passt auf, ihr müsst das beachten, je nach Lösungsansatz.
Korrekt.
Lass uns noch mal ganz kurz ein Stück zurückgehen in Richtung auch dieses M&A-Prozesses, weil Thema Finanzierung ist ja immer ein Riesenthema, gerade auch in der jetzigen Phase. Wie muss man sich das jetzt mal in der Praxis vorstellen? Also ein Team hört euch jetzt oder ein Startup hört euch oder ein Gründer, Gründerin hört euch hier im Podcast und sagt, okay, wir stehen gerne an dem Punkt, ab wann unterstützt ihr die Teams und wie würde jetzt wirklich in der Praxis mal so ein Prozess im Groben ablaufen? Ich meine, nur so ein kleiner Leitfaden, dass du den vielleicht auch noch mal skizzierst.
Ja, sehr gerne. Also ich kann ja mal berichten, was so unsere Aufgabe gerade im Rahmen dieses M&A-Bereichs ist. Also wir selber verstehen uns als Transaktionsberater. Das heißt, wir entwerfen jetzt nicht einfach Verträge, die erforderlich sind, sondern wir begleiten wirklich von Beginn an entweder den Mittelständler oder die Gründer bei dem ja, suche ich erstmal, brauche ich erstmal einen Investor? Vielleicht, das ist ja auch die Frage. Oder ist meine Gesellschaft, mein Unternehmen, ist das vielleicht auch schon investorenfähig? Das sind auch so Fragen, die wir im Vorfeld besprechen, um dann, wenn man dann festgestellt hat, okay, es passt schon, ihr habt beispielsweise das Produkt fertig entwickelt, eine Gesellschaftsform, es fehlt jetzt nur am bestimmten Kapital. Also, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt ein sogenanntes Kurzexposé oder einen Teaser. Das ist auch immer sehr wichtig, weil man so natürlich auch die Investorenansprache ja durchführen kann, ohne noch schon zu viel von dem Produkt zu verraten oder auch von dem Unternehmen. Ne? Also das ist natürlich, liegt auch ja, in der Entscheidungskraft des Gründers. Möchte er erstmal nur anonym sein? Sollen wir erstmal nur mit einem Teaser und ohne große Nennung des Unternehmens, Namens an potenzielle Investoren herantreten, die dann, wenn sie Interesse haben, ein erweitertes Kurzexposé bekommen können, wo dann mehr Details zu dem Unternehmen drinstehen, wo im Vorfeld natürlich auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, also ein NDA unterschrieben wird, damit auch klar ist, okay, wir müssen gerade in diesem Bereich der Innovation, ist es super wichtig, dass man da geschützt ist, dass ja die Wirtschaftsspionage sich da natürlich in Grenzen hält. Und das wäre dann so der nächste Step, dass man erstmal verschiedene Player anschreibt, die passen. Und dann zu schauen, okay, wer hat denn Interesse? Wo kann man denn Erstgespräche führen? Und in diesen Erstgesprächen, gerade bei Gründern, da ist ja noch nicht unbedingt klar, brauchen wir oder wollen wir tatsächlich erstmal jemanden haben, der als strategischer Investor reinkommt, selber irgendwie eine Abteilung hat, die uns noch bei der Produktentwicklung unterstützt oder beispielsweise erstmal nur im Marketing? Oder brauchen wir einfach nur jemanden, der Finanzen gibt? Oder was auch möglich ist, suchen wir vielleicht erstmal nur einen Kooperationspartner, ohne dass Anteile tatsächlich übertragen werden. Also sowas lotet man dann aus in diesen Vorabgesprächen. Und wenn man sich dann darauf einigt, dann wird das alles schriftlich festgelegt. Wir Anwälte lieben ja Verschriftlichung. Also dann machen wir beispielsweise ein Letter of Intent oder Memorandum of Understanding, wo man erstmal sagt, okay, wir sprechen vielleicht erstmal nur mit einem Partner, dem garantieren wir erstmal Exklusivität für einen gewissen Zeitraum. Und dann steigen wir in eine sogenannte Due Diligence Phase ein. Das ist die sogenannte Sorgfältigkeitsprüfung, wo dann der potenzielle Partner oder auch Investor für eine gewisse Zeit, oft bei einem also wird das in einem digitalen Datenraum gemacht, jegliche Unternehmensunterlagen für sich prüft mit seinen Beratern, um dann am Ende festzustellen, okay, das ist das, was wir uns vorgestellt haben, das passt. Nicht vergessen darf man ja auch die Unternehmensbewertung, das wird ja entweder schon vorher so grob geschätzt oder es wird noch mal erst nach dieser Due Diligence Phase noch mal konkret über Zahlen gesprochen. Ja, und dann, um es nicht ganz so lang zu machen, wenn man diese Phase überstanden hat, tatsächlich überstanden ist das richtige Wort, denn es kann dauern und es kann auch viel Zeit in Anspruch nehmen, das muss man immer wissen. Dann kommt es zu den eigentlichen Vertragsverhandlungen. Also was machen wir? Machen wir einen Kooperationsvertrag? Machen wir tatsächlich einen Geschäftsanteilskaufvertrag? Wie kommen wir da zusammen? Zu welchem Preis wird das gemacht? Und dann am Ende freuen wir uns dann hoffentlich alle, weil beide Seiten entweder also ein zufriedenstellendes Ergebnis für sich haben. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt. Und dann, wenn die dann zusammen sind, egal ob jetzt innerhalb eines Unternehmens oder in Form einer Kooperation, gäbe es natürlich auch von unserer Seite als die Transaktionsberater die Möglichkeit zu sagen, okay, wir beraten euch auch noch, sage ich mal, Post-Merger, weil es ja auch immer noch andere Themen gibt, die dann beide Partner betreffen. Aber das ist natürlich ganz optional, je nachdem, wie viele Anteile der neue Partner oder Investor erwirbt. Vielleicht hat er, wenn er sehr viel erwirbt, hat er oft seine eigenen Berater. Also das schaut man dann.
Situationsabhängig. Ne, wunderbar. Zu
Korrekt.
lang war das gar nicht, im Gegenteil. Super spannender Einblick und auch spannender Prozess, weil ich würde jetzt auch behaupten, dass sicherlich einige, die zuhören, das jetzt gar nicht in diesen Kontext, so in diesen breiten Kontext gesetzt hätten. Na, weil man dann sagt, okay, da ist jemand, der berät zu einem Vertrag, vielleicht zu einer Rechtsform, aber der sie so begleitet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr sucht ja sogar auch entsprechend mögliche Partner oder habt ein Netzwerk von entsprechenden
Genau.
möglichen Investoren, Business Angels, Kooperationspartnern etc. oder ihr geht auf die Suche. Ich denke, das rein so jetzt vom Gedanklichen her verorten das viele gar nicht bei euch jetzt in der Kanzlei, sondern eher irgendwo bei einer klassischen Unternehmensberatung. Ja, von dem her finde ich das super spannend, dass du uns da mal abgeholt hast und Einblicke gegeben hast. Wenn man jetzt nochmal ganz kurz den M&A-Bereich noch abschließt, gibt es da vielleicht so ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, also wenn Teams an euch herantreten, was sollten sie im Vorfeld auf jeden Fall ganz dringend beachten? Was spart euch, aber auch dem Team Zeit und Geld am Ende? Gibt es da was? Braucht ihr eine gewisse Basis, einen gewissen Stand? Oder so wie du es beschrieben hast, ihr habt ein Exposé, ein Kurzexposé, muss es da schon mal, reicht da ein Pitch-Deck, dass sie auf euch zukommen? Oder ergibt sich das wirklich aus dem Gespräch raus und ihr lotet aus, wo ihr ansetzt und wo ihr helft?
Also idealerweise würde ich jetzt sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es immer gut, wenn schon ein Pitch Deck existiert, was man dann, in der Regel sind die ja sehr lang und die sind schon ein bisschen abkürzt und gegebenenfalls auch da so ein paar Begrifflichkeiten, die eher auf die Finanzsituation vielleicht abzielt, nochmal hervorhebt. Sowas ist tatsächlich auch eine große Zeit und auch natürlich Kostenersparnis. Was auch noch, wie ich persönlich, sinnvoll ist, also so eine Pre-Seed-Phase beispielsweise, wo das Produkt noch nicht ganz komplett fertig entwickelt ist oder wo noch tatsächlich noch nicht ganz klar ist, machen wir jetzt ein B2B-Geschäft oder B2C, da sollten irgendwie schon klare Vorstellungen auch im Businessrahmen sein. Sonst bei dir erfahrungsgemäß unterschätzen viele auch die Dauer der Produktentwicklung. Und dann hat man irgendwie zwei große Töpfe, wo Kapital reinfließen muss. Das eine ist die Produktentwicklung und das andere sind dann die Beraterkosten. Und am Ende des Tages ist das irgendwie oder könnte es zulasten des Produkts gehen und das will natürlich niemand. Also deshalb auf jeden Fall auch der Hinweis, es muss gut überlegt sein. Also was wir jetzt auch in der Vergangenheit öfters hatten, ist, dass Unternehmer zu uns gekommen sind oder Unternehmerinnen und auch gesagt haben, hier, ich habe konkrete Anfragen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das überfordert mich auch ein bisschen, weil die natürlich, ich sag mal, die Interessenten kommen gleich mit ihren Anwälten und oder irgendwelchen, ja, auch schon diesen Letter of Intents, wie ich sage. Und dabei habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also solche Fälle, da würde ich sagen, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, uns auch einzuschalten und davon auch den Nutzen zu ziehen, dass wir die gesamte Kommunikation dann auch weiter übernehmen. Wo ich jetzt aber auch trotzdem, ich will niemanden ausschließen. Also wir hören uns alles an, wir können über alles reden. Aber ich möchte nur, dass man weiß, die Transaktionskosten, gerade auch weil das dauern kann, die muss man einfach bei seiner Kalkulation immer im Blick behalten.
Ja, aber das sind wichtige Hinweise, weil das in vielen anderen Bereichen auch so ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass der Healthcare-Markt eben längere Zyklen auch hat am Ende des Tages in sämtlichen Bereichen, ob es jetzt die Regulation ist, ob es selbst wenn es ein Fast-Track-Verfahren gibt, was mit 12 Monaten und so weiter. Ich glaube, wir wissen alle, bis das Marktreife hat und so weiter, braucht man einfach einen gewissen Zyklus. Also das sind auch wichtige Themen, dass das mitgedacht wird und dass man jetzt nicht sagt, okay, hier habe ich eine Lösung und morgen habe ich irgendwelche Verträge oder sogar übermorgen ein Exit. Ne? Das
Genau.
ist, glaube ich, klar. Gut. Lass uns mal den Bereich Thema M&A und Finanzierung, Investoren und so weiter jetzt mal an dem Punkt abschließen. Lass uns mal rüber switchen, bevor wir dann zu deinem ja, Lieblingsthema kommen. Du hattest vorhin so das Thema DiGA, angesprochen, da berate dir auch. Wie ist es da? Weil begleitet ihr auch tatsächlich bei, also DiPA ist ja ein besonderes Thema, das muss man ja mal ausklammern, weil es gibt ja noch keine
Ja.
DiPA. Da finden ja gerade auch verschiedene Gespräche statt und auch verschiedene Bestrebungen, das ein bisschen zu ändern, damit da auch die erste DiPA jetzt nach wie vielen Jahren, nach 3 Jahren, 2 Jahren endlich an den Start kommt. Aber wie ist in dieser DiGA-DiPA-Welt, wie ist es da? Wie begleitet ihr da? Begleitet ihr auch Antragsverfahren, BfRAM und habt ihr da auch ein Netzwerk, wo ihr den Teams zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, mit Partnern Studien zusammen auf, zu stellen, um Evidenzen nachzuweisen? Wie muss man sich da den Prozess bei euch vorstellen?
Also bei uns, also in diesem Bereich ist es tatsächlich eher so, dass die Anfragen, die kommen und die wir auch bearbeiten, sind, ich habe ein Produkt entwickelt, das ist ein Medizinprodukt. Lohnt es sich, DiGA zu sein? Oder sollten wir nicht lieber auf andere Weise, in Form beispielsweise besonderer Versorgungsverträge mit den Krankenkassen, erstmal die Möglichkeiten ausloten? Oder vielleicht auch in anderer Weise vielleicht, also ich nehme ein Beispiel im Bereich der medizinischen Software, gibt es so einen kleinen Graubereich, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht fallt ihr dann doch nicht unter die Medizinprodukteverordnung, weil ihr nicht wirklich die Zweckbestimmung eines Medizinprodukts habt. Das sind so die Fragen, die dann oft kommen. Also Studienkontakte, Studien begleiten, das tun wir nicht. Das können andere sicherlich wesentlich besser. Die haben auch viel mehr Erfahrung da drin. Wir würden auch Antragsverfahren begleiten, aber tatsächlich war es in der Vergangenheit eher so, dass viele, ja, also wie soll man sagen, also den Weg der DiGA dann erstmal nicht eingegangen sind. Also die haben gesagt, okay, dann stellen wir das erstmal zurück, dann versuchen wir erstmal in anderer Weise die Erstattung hinzubekommen, weil es sich einfach mehr lohnt.
Finde ich spannend, weil die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass viele erstmal also ich meine, gut, ich komme ja ursprünglich aus der Kassenwelt und da ist ja Thema Selektivverträge immer ein Thema, ja. Deswegen finde ich das auch gut, dass ihr da so ein bisschen drauf hinweist oder vielleicht auch ein bisschen mit selektiert und sagt, okay, na, also welche Schublade passt, in Anführungszeichen, Schublade passt jetzt am besten für euch? Ist es DiGA oder wollt ihr nicht doch mal einen Selektivvertrag machen, vielleicht auch mit einer kleinen Kasse, mit einem Verbund, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Optionen. Oder sogar überlegen, ins Hilfsmittelverzeichnis zu gehen. Ja, das ist ja auch nochmal eine Option am Ende, wo gar nicht, wo die meisten Teams aus meiner Erfahrung raus gar nicht auf dem Schirm haben, dass es die Option gibt. Ja. Ja, also das sind die Erfahrungswerte, aber dann deckt sich das. Gut. Lass uns den Bereich jetzt auch Haken dran machen. Jetzt gehen wir mal in den dritten und größten Bereich, das ganze Thema Medizinrecht. Ist ja ein Riesenthema. Bevor wir da jetzt reinschauen, gibt es gerade auch so Themen, wo du sagst gerade, du hast vorhin auch schon so ein bisschen die Regulation angesprochen, Brüssel angesprochen, verschiedene Ansätze dort. Gibt es aber dort aktuell aus deinem Blickwinkel raus im Bereich der Medizintechnik besondere Herausforderungen, wo du sagst, okay, das stellt Unternehmen und Startups vielleicht auch vor eine besondere Herausforderung aktuell, diese ganze Regulation, oder sagst du eher, oder siehst du das eher positiv und sagst, dadurch wird ein einheitlicher Standard und somit habe ich eine schnellere Möglichkeit zum Beispiel international mich auszurollen und zu skalieren?
Also in dem Bereich der Regulatorik finde ich, es muss man über den Tellerrand schauen. Das heißt, ich kann jetzt auch als Medizintechnikunternehmen mich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass es eine Verordnung gibt, beispielsweise wie die MDR oder die EVDR, wo man genau weiß, okay, das betrifft mich als Hersteller, sondern die Schwierigkeit ist tatsächlich, okay, was gibt es noch? Beispielsweise künstliche Intelligenz, geregelt im AI Act. Der ist jetzt noch nicht, der ist zwar in Kraft, aber jetzt noch nicht gültig, aber das sind natürlich auch Punkte, das muss ich auf dem Schirm haben. Oder auch, da gibt es jetzt eine EU-Entwaldungsverordnung, dass man auch da als Hersteller bestimmter Produkte oder auch wenn ich nur einen Teil dieser Produkte für die Herstellung meines Produkts verwende, dass ich auf dem Schirm habe, dass das auf, ich sag mal jetzt, um beim Wald zu bleiben, auf einem Gelände passiert, was halt nicht vorher ja widerrechtlich abgerodet worden ist oder auch sogar geschützter Regenwald war. Also da sind die Herausforderungen, die werden immer größer, würde ich sagen, auch im Rahmen ja der ESG-Konformität, das ist vielleicht auch ein Stichwort, das bei ganz vielen dann immer aufploppt, wo man dann auch denkt, oh je, wir müssen ja auch, also wir müssen diese ganzen Regeln beachten und uns irgendwie durch diesen Regulatorik-Dschungel winden und da, das ist ja nahezu unmöglich, sage ich mal, als Hersteller nur das zu beachten. Also da braucht man schon entweder gute Quellen oder jemanden, der, oder ne, da können ja auch Kanzleien helfen oder auch verschiedenste Informationen natürlich, die einen immer up to date machen. Okay, das ist jetzt für uns wichtig, das und das. Und wahrscheinlich muss man sogar eine Stelle teilweise schaffen, der diese Art der Sorgfältigkeitspflichten oder auch des Qualitätsmanagements immer wieder im Blick behält.
Wie ist da deine Erfahrung, wenn Teams zu euch kommen? Man sagt ja auch immer, wenn die Teams, die sollten im Vorfeld schauen, dass entsprechend die Aufgaben in dem Team sauber verteilt sind, Zuständigkeiten klar beschrieben sind, ne, jeder seinen Aufgabenbereich hat. Wie ist da deine oder eure Erfahrung gerade in den Punkten, in den letzten Punkten, die du angesprochen hast? Haben das die meisten Teams auf dem Schirm oder tatsächlich noch nicht? Und ist sowas auch wirklich klar geregelt oder besteht da schon auch eine große Unsicherheit innerhalb der Teams und sie können es noch gar nicht zuordnen und sagen, okay, ich habe da einen reinen Qualitätsmanager, der auch Nachhaltigkeit macht etc., weil ja alles miteinander am Ende zusammenfließt.
Also erfahrungsgemäß, da muss ich meinen Mandanten jetzt ein Kompliment machen, sind die echt top aufgestellt. Also die sind sehr gut organisiert, gerade im Medizintechnik- oder Medizinproduktebereich. Und wir weisen natürlich als Kanzlei, versuchen wir natürlich regelmäßig, also bei unseren Bestandsmandanten auch darauf hinzuweisen, so passt auf, das ist jetzt neu und hier, da kommt jetzt das. Aber in der Regel haben die intern tatsächlich das so gut strukturiert, dass sie da möglichst nichts. Also möglich nichts, ne? Irgendwas kann ja auch durchrutschen, aber in der Regel haben sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und das ist natürlich auch für unsere Beratungspraxis super, weil wir dann eine Sprache sprechen und wissen, okay, ich sag mal, Marktbeobachtungspflichten in dem Bereich kommen die dann alle auch nach.
Okay, und du hast gerade schon angesprochen, das heißt, selbst wenn ein Team bei euch Bestandsmandant ist und dann habt ihr entsprechend irgendeinen Prüfmechanismus und sagt, okay, diese Rechtsänderung, die jetzt eintritt, 1.1. zum Beispiel nächsten Jahres, da greift ihr, da seid ihr von betroffen, bitte beachtet es und dann informiert ihr das Team und dann liegt es natürlich in Händen des Teams. Das heißt, ihr habt informiert, was das Team draus macht, euch einen Auftrag zurückspielt, euch darum bittet, das aufzuarbeiten und rechtlich sauber zu ziehen. Das obliegt ja noch des Startups, aber das macht ihr auch tatsächlich proaktiv und unterstützt
Ja.
da. Okay. Okay. Ja, ist auch so ein wichtiges Thema, weil oftmals ist es so, hier wirst du beraten am Stand von heute. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass ja sich viele Dinge manchmal relativ schnell ändern durch die gesetzliche oder durch die Regulation, die gesetzlichen Vorgaben. So, und dann fängst du ja wieder von vorne an. Und wenn du aber weißt, okay, da ist im Hintergrund ein Partner, der sich um solche Dinge auch kümmert, dann hast du ja wieder nach vorne, ne, den Blick und hast den Rücken frei, um dich um dein Thema, was ja die meisten Startups oder die meisten Gründer, Gründerinnen umtreibt, ne, ihr Produkt in den Markt zu tragen und zu skalieren, dann hast du ja den Rücken frei, finde ich auch ein wichtiges Thema, weil oftmals endet in die Beratung und dann endet halt auch irgendwo die Begleitung. Also ist es auch so ähnlich wie ein lebenslanges Lernen im besten Fall. Ihr habt ein lange Bestandsmandanten, mit denen ihr wächst, mit denen ihr euch weiterentwickelt und so weiter.
Genau, und
Super.
es ist ja auch, also wir erwarten dann auch nichts. Also das ist dann einfach ein Service, den wir anbieten, weil wir interessieren uns natürlich auch für die Geschäfte unserer Mandanten, haben auch ein Interesse daran, dass unsere vorherige Rechtsberatung auch Sinn ergibt fürs weitere Bestehen des Unternehmens. Und mir ist jetzt ein Fall eingefallen, wo tatsächlich die Regelung so schnell kam. Und zwar war das bei den Fristen der MDR. Da war, als die ständig verlängert wurden während Corona, da kamen die Mandanten teilweise gar nicht, das hatten die teilweise gar nicht auf dem Schirm. Und dann waren die super dankbar, dass wir dann gesagt haben, okay, ihr könnt euch jetzt ein bisschen entspannen. Die Fristen wurden jetzt gerade verlängert von der EU. Und genau, könnt euch jetzt auch noch auf andere Sachen fokussieren, die ja in der Corona-Krise auch aufgeploppt sind.
Das ist auch noch ein guter Punkt, wenn ihr jetzt beratet. Ihr beratet zum einen natürlich schon auch mit dem Blick auf den Dachmarkt oder Dachregion. Ihr beratet aber auch außereuropäisch bis hin zu weltweit. Oder die Rechtsberatung, ist die wirklich auch, wenn ich jetzt sage, ich bin ein deutsches Unternehmen und ich möchte jetzt auf einen anderen Markt? Oder ist es eher so, dass ihr mehr Teams habt, die eher auf den deutschen Markt sich konzentrieren? Gerade, also so wie du es vorhin beschrieben hast, das heißt, es kommt ein Unternehmen mit einem Medizinprodukt von außen, möchte auf den deutschen Markt, möchte die Regulation nochmal prüfen, oder geht es bei euch die Beratung oder die Unterstützung in beide Richtungen, also sowohl deutsche Teams ins Ausland wie ausländische Teams nach Deutschland?
Also da würde ich sagen, jetzt, wenn ich nur für meinen Bereich spreche, da hatten wir eher den Fall, dass wir ausländische Teams in den deutschen Gesundheitsmarkt hatten. Also ich nenne mal ein Beispiel, das sind dann Hersteller, die weder in der EU noch im europäischen Wirtschaftsraum ansässig gewesen sind und die dann aber gedacht haben, okay, wir würden gerne in den deutschen Gesundheitsmarkt eintreten, beziehungsweise haben sich dann den deutschen Gesundheitsmarkt als Erstmarkt ausgewählt. Wie machen wir das? Also diese Art der Beratung leisten wir auf jeden Fall. Also ne, ob man dann mit Vertriebspartnern zusammenarbeitet oder ob man dann doch überlegt, ja, wir könnten hier ja auch vor Ort eine Gesellschaft gründen. Das sind dann verschiedenste Überlegungen, die man anstellen kann. In die andere Richtung, ja, da sage ich mal, kommt drauf an. Also in der Regel, wir sind Rechtsanwälte in Deutschland, wir beraten natürlich nach deutschem Recht, aber wir können, wenn jetzt beispielsweise ein Mandant von uns Unterstützung also ich hatte jetzt einen Fall das war sogar gar nicht mehr EU, also wenn ich das Land nenne, weiß der Mandant, glaube ich, wen ich meine, deshalb lasse ich es jetzt bleiben, aber das war wirklich komplett außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, wo wir diesen Mandanten dann eine Kanzlei auch besorgt haben, die ihn sehr gut beraten hat bei einer Angelegenheit, die seine Vertriebsstruktur betraf im Ausland. Also Da können wir natürlich trotzdem aus unserem Netzwerk unterstützen, aber die reine Rechtsberatung ist nach deutschem Recht.
Klar, okay. Wobei, warum ich frage, gerade jetzt auch, wenn man nochmal zurückspringt in Richtung Digas, die Franzosen öffnen sich, die Belgier sind bei dem Thema, ne, also das ist ja gerade ein sich öffnender Markt, ja, gibt gewisse Regulationen, die greifen in allen Ländern, aber hat ja doch nochmal gewisse andere Ansprüche oder andere Herangehensweisen. Deswegen habe ich da nochmal nachgefragt, weil ne, es kann ja sein, ihr habt ein Team, was hier sitzt und dann sagt, okay, jetzt kommen in Frankreich die Digas, in Belgien vielleicht oder gut, Österreich eventuell ja auch, aber das ist vielleicht nicht ganz so extrem, dann werden die ja sicherlich auf euch auch zurückgreifen und sagen, jetzt helft uns, ihr habt uns geholfen beim deutschen Recht. Wie können wir das jetzt kompensieren und den Markt auch erobern, ne? Mit relativ wenigen Schritten. Nee, super spannend. Thema Medizinrecht, also du hast vorhin angesprochen, es gibt ganz viele kurzfristige Regulationen, es gibt verschiedene Anforderungen. Da auch nochmal die Frage, wenn ihr jetzt Anfragen bekommt von Teams und die sind jetzt noch nicht so weit und die sind zum Beispiel in einem Überlegungs- oder Orientierungsprozess, werden wir ein Medizinprodukt oder nicht? Also auch da kann man sich von euch wirklich gezielt Vor- und Nachteile aufzeigen lassen und wo ihr dann auch tatsächlich am Ende des Tages sagt, okay, liebe Leute, also ohne Medizinprodukt kommt ihr nicht weiter, ohne Medizinprodukt kommen wir nicht in den M&A-Prozess, in andere Prozesse, in die Strukturen nicht rein. Also da habt ihr auch ganz klar, sage ich mal, Richtlinien, Richtlinien klingt immer damit ja schon so Beamtendeutsch, aber da habt ihr schon ganz klare Abgrenzungen, wo ihr sagt, also entweder ihr macht euch auf die Reise und macht die Medizinproduktzulassung, also die MDR und alles Mögliche und Zertifizierung, oder wir lassen es bleiben. Das habe ich auch so richtig zusammengefasst.
Korrekt. Also letztendlich ist es immer eine unternehmerisch-strategische Entscheidung. Wir bieten die verschiedensten Lösungen auf und dann wird natürlich auch geguckt, wo reicht das Budget erstmal für welchen Produktlaunch.
Jetzt hast du schon mal, also ohne namentlich zu nennen, ein paar Teams angesprochen, aber vielleicht kannst du, ohne da tiefer reinzugehen, aber trotzdem noch so ein bisschen, also wir reden ja mal in unserem Podcast, wenn wir Startups fragen, was sind so Erfolge? Na, heißt, wir haben da einen Investor gefunden, wir haben einen Pitch-Wettbewerb gefunden. Wie definiert eigentlich, das ist immer die Frage, eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Beratung oder du, wie definiert man Erfolge und kannst du auch Best-Practice-Beispiele mit uns teilen und sagen, das waren erfolgreiche Exits, M&A-Prozesse, Medizinproduktzulassung, Implementierung in den Markt, können ja unterschiedliche Erfolge sein. Hast du da Beispiele, die du nennen darfst, nennen kannst?
Also das ist ja Beispiel, das ist immer so eine Sache, ne? Also ich bin natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und wir als Kanzlei haben uns auch bewusst dagegen entschieden. Also es gibt ja Unternehmensberatungen, die, nachdem ein Deal stattgefunden hat, den auch im Rahmen einer Pressemitteilung ja, bekannt machen. Also da fahren wir ganz klar die Linie, dass wir das nicht machen, was unsere Mandanten auch sehr schätzen. Also gerade im mittelständischen Bereich ist Diskretion dann doch sehr, sehr gewünscht und dementsprechend versuche ich mal, Beispiele zu skizzieren. Also ich hatte ja bereits dieses eine Beispiel von einem Unternehmen genannt, was außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums ansässig war. Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen aufs Produkt eingehen. Also das war ein Medizinproduktehersteller, der dann erstmal nur in Deutschland an Krankenhäuser herantreten wollte, um die als Partner zu gewinnen. Also man muss dann natürlich auch genau aufpassen, was ist da zulässig. Aber es gab eine Möglichkeit, da Kooperationsverträge zu machen. Und das wollte er erstmal ausprobieren, bevor er dann komplett in den deutschen Markt eintrat. Also er hatte wie so eine Pilotphase, kann man sich das vorstellen. Das war auch super spannend, weil man da ja auch mit den einzelnen, ja, Ansprechpartnern aus dem Krankenhausgeschäft zu tun hatte. Ein weiteres Beispiel wäre ein Medizinproduktehersteller, der ursprünglich Anteile verkaufen wollte. Am liebsten natürlich das ganze Unternehmen, aber da muss man auch immer aufpassen. Manchmal, also, und das ist das, was ich auch am Anfang im M&A-Prozess meinte. Also man muss manchmal auch offen sein für alternative Lösungen, die nicht unbedingt schlechter sein müssen. Und in seinem Fall, ist jetzt gar nicht so lange her, ist es dann zu einem Joint Venture gekommen mit dem ursprünglichen Interessenten auf der Investorenseite, weil man dann gesagt hat, okay, wir können uns jetzt vorerst noch nicht auf einen Preis einigen, aber vielleicht, wenn wir erstmal gemeinsam das, was der Medizinprodukteunternehmer vorhat mit seinem Produkt oder diesen Geschäft, die Geschäftsbereichserweiterung, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und dann merken, okay, das passt, dann können wir ja noch mal im Rahmen des Joint Ventures überlegen, wie wir da noch mehr die Anteile auf den Investor verteilen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn der Mandant dann auch davon überzeugt werden kann, dass es auch alternative Lösungen gibt, die nicht unbedingt schlechter sind für ihn.
Bevor wir den ganzen thematischen Bereich verlassen, nochmal einen kurzen Ausblick wagen. Nochmal die Frage, wie siehst du gerade so die Entwicklung, die Tendenz, also Investorenseite, ich glaube, das ist allen bewusst, dass nicht mehr so viel Geld am Markt ist, aber ich glaube, für gute
Genau.
Lösungen gibt es immer noch Geld am Ende des Tages. Ich denke, da gibt es immer noch Möglichkeiten. Aber wenn man so auch tatsächlich so ein bisschen den Ausblick wagt, was würdest du sagen, was sind so Themen, die uns jetzt mittelfristig, ne, nächstes Jahr beschäftigen, wird es eher mehr noch stärker das Thema KI sein, wird es klar, Thema Datenschutz steht sowieso über allem, aber gibt es irgendwelche Trendthemen, wo du sagst, okay, das sind die haben wir analysiert bei uns in der Kanzlei, da planen wir vielleicht auch ein bisschen stärker reinzugehen und das auch nochmal uns auf die Fahne zu schreiben. Gibt es da Themen?
Also vielleicht, ich fange mal mit den Trendthemen an. Also wenn man auch die Branchenberichte verfolgt und auch guckt, was so gerade gekauft wird, vor allem auch im Corporate Venture Capital Bereich, dann ist ja Pharma und Biotech, das sind ja die Bereiche, die weiter boomen, wo weiterhin Interesse auch besteht, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja viele große Pharmahersteller, dass die Patente auslaufen und sie dementsprechend neue Produkte benötigen, um ja da auch, sag mal, wieder hochpreisige Präparate in den Markt zu bringen. Also das ist so ein Punkt, der bleibt lebendig. KI, wie du sagtest, bleibt ein Dauerbrenner und wird sich ja auch immer weiterentwickeln. Nur da muss man aufpassen, das haben wir auch festgestellt. KI ist ja nicht gleich KI. Deshalb, wenn ein Mandant dann zu uns kommt und sagt, ich habe eine ganz tolle Lösung und verwende KI, dann muss man schon aufpassen, dass auch klar ist, was meine ich damit? Ist das jetzt Machine Learning oder ist es einfach automatisiert? Und oder sind wir noch gar nicht, sage ich mal, auf dem Weg dahin, es tatsächlich KI zu nennen? Also das sind so, ist auch so ein Bereich, wo ich auch der Meinung bin, auch ganz bei dir bin, dass das wird uns im Rahmen der auch digitalen Innovation immer weiter interessieren und ja und begleiten. Und für uns als Kanzlei, also Pharma ist tatsächlich eher weniger unser Bereich in dem Feld, weil einfach der Mittelstand viel größer ist im Medizinproduktbereich. Also wir verschließen uns auch nicht vor Pharma, aber die sind dann entweder oft auf der Interessentenseite. Was natürlich spannend ist, ist Diagnostik. Also da ist ein Punkt, so bei In-vitro-Diagnostika, da ist ja auch viel Bewegung drin. Also das ist immer ein Bereich, wo wir auch gerne beraten, wo wir umfassend beraten. Und jetzt auch im Hinblick auf diese KI-Möglichkeiten. Also das haben wir so gesehen noch gar nicht ausgelotet, aber wir sind auch immer bereit, auch mit den Geschäftsideen, sage ich mal, unserer Mandanten mitzuwachsen und da gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Wir schließen ja den Podcast. Wir haben begonnen persönlich mit dir so ein paar Einblicke, Fahrradfahren an der Alster, Italienisch lernen und so weiter. Ne? Schließen wir den Podcast auch nochmal mit zwei Fragen immer in Richtung dir persönlich ab. Erstmal an der Stelle vielen Dank für die Einblicke in in spannende Themen. Ich denke, wir könnten da noch viel, viel länger drüber reden und viel tiefer reingehen. Würde dann die Zeit sprengen. Und deswegen lass uns mal rüberspringen in die erste Frage. Gibt es, du hast auch noch ein kleines Kind, gibt es da aber tatsächlich ein Morgenritual, was du als erstes machst, um gesund in den Tag zu starten?
Ja, das gibt es. Und zwar ist mein Sohn oder unser Sohn Frühaufsteher. Also mittlerweile ist es zwischen 6 und 6:30 Uhr. Zum Glück bin ich mehr 5 und 5:30 Uhr. Das hatten wir auch vor ein paar Monaten. Und ihm ist es ganz wichtig, dass er dann immer was frühstückt. Und meistens möchte er einen Joghurt haben. Und da bin ich dazu übergegangen, dann auch mit ihm aufzustehen. Also natürlich auch mit ihm aufzustehen. Sonst räumt er uns noch den Kühlschrank leer, mit ihm auch einen Joghurt zu essen. Und ich trinke selber dazu aber auch noch ein Glas Wasser. Ganz vorbildlich. Ich habe mir tatsächlich den morgendlichen Kaffee abgewöhnt. Also ich hatte eine Zeit lang, war immer der Kaffee mein Ritual, aber jetzt, wo wir die Joghurtphase begonnen haben, habe ich mir das abgewöhnt und bin dann doch ganz froh, dass ich es geschafft habe, ihn nicht mehr auf nüchternen Magen zu trinken, sondern einfach im Verlauf des Vormittags in meine, ja, Routine einzubauen.
Wunderbar. Und ich bin auch der Meinung, für die Kids ist es auch wichtig, da einen gewissen Rahmen zu haben und auch gewisse, ne, einen Zyklus und ein gewisses Ritual zu haben morgens, dass die einfach gewisse Prozesse haben, auch in den Tag zu starten. Kenne ich aus eigener Erfahrung, wobei ich habe das Glück, dass unsere ein bisschen länger schläft. Aber gut, anderes Thema. Genau. Letzte Frage, und das ist immer diese sogenannte Mythosfrage. Es gibt ja im Bereich der Gesundheit insbesondere sehr viele Mythen und sehr viele Behauptungen. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, okay, das ist heute die optimale Gelegenheit, mit diesem Mythos mal aufzuräumen und den aus der Welt zu schaffen?
Ja, gibt es. Und zwar Sonnencreme braucht man nicht nur im Sommer. Da bin ich bei allen Dermatologen, die die ganzjährige Sonnencreme empfehlen. Da bin ich auch dabei. Das ist ein großes Streitthema tatsächlich zwischen meinem Mann und mir, der sich nie eincremt und ich jedes Mal nur den Kopf schüttle, wenn ich mit meinem Lichtschutzfaktor 50, mit meiner Lichtschutzfaktor 50 Sonnencreme ankomme. Aber er hat dann auch regelmäßig das Nachsehen in Form eines Sonnenbrandes. Er weiß auch, dass es besser wäre, sich einzucremen und deshalb möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal betonen.
Okay. Reduzierst du aber deinen Lichtschutzfaktor auch im Winter oder ist es konstant 50?
Also eigentlich hatte ich mir jetzt gedacht, weil man ja auch ein bisschen auf die Vitamin D-Zufuhr achten soll, ihn jetzt im Winter, also zumindest in Deutschland, auch zu reduzieren. Ich gebe aber zu, die letzten Jahre war es aus Bequemlichkeit, weil die 50er-Packung noch nicht alle war, habe ich mich an die 50er gehalten.
Gut, und fürs Kind brauchst du sowieso einen höheren
Genau, da brauche ich
Lichtschutzfaktor.
sowieso die 50er.
Genau, wunderbar. Genau, ja, also super. Also wir halten fest, es ist wichtig, als Team, als Unternehmen, verschiedene Dinge im Bereich der Regulation, Medizinproduktzulassung, M&A-Prozesse sich anzuschauen. Dafür seid ihr die Experten, du die Expertin.
Ja.
Und da auch zum Abschluss die alles entscheidende Frage immer, also wer darf sich bei euch melden und wo finden wir dich, Schrägstrich, Dr. Matzen und Partner, die Kanzlei.
Also wie ich eben auch schon sagte bei unserem Angebot oder Angebotsmöglichkeiten, also wir sind erstmal offen, sage ich mal, schon für jeden, der gegründet hat oder Interesse hat zu gründen, weil, wie ich sagte, es gibt ja auch verschiedene Stufen. Man muss ja nicht sofort verkaufen, sondern man kann ja auch erstmal nur eine Gesellschaft gründen oder vielleicht braucht man am Anfang auch nur AGB für die Homepage. Also da gibt es ja eine breite Palette an möglichen Themen, wo es rechtlicher Expertise bedarf, weshalb ich an dieser Stelle auch niemanden ausschließen möchte. Also wir sind immer offen für ein Gespräch und die persönliche Vernetzung kann, also wenn ich jetzt von mir spreche, also unkompliziert über LinkedIn erfolgen oder gerne auch über unsere Homepage www.matzen-partner.de. Gleichfalls haben wir für alle so ja, News-Interessierte im Bereich des Medizin- und Wirtschaftsrechts, da posten wir immer über unseren M&P, Dr. Matzen und Partner, LinkedIn-Account regelmäßig etwas. Also da vielleicht sonst auch einfach mal folgen oder einfach reinschauen. Also das sind so Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit uns.
Wunderbar. Liebe Samantha, mir bleibt am Schluss zu sagen, wir packen natürlich alles in die Shownotes in gewohnter Weise, wenn wir die Folge veröffentlichen. Und ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für spannende Einblicke, viele praktische, nützliche Impulse aus meiner Sicht für die Teams da draußen. Sage danke und wir werden uns ja nochmal hören in einer zweiten, in einer kürzeren Folge mit vielleicht noch mehr praktischen Tipps und noch mehr Impulsen für die Teams. Also, vielen lieben Dank erstmal
Ich
für
danke
deine
auch.
Zeit und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Dankeschön.
Gleichfalls. Vielen Dank, Matthias.